Ja, herzlich willkommen bei Teil 2 dieses hochspannenden Gesprächs mit Manfred Jelinski. Und jetzt geht's weiter. Du hast dieses Interview begonnen mit alles.
Ja,
alles. Man kann es für alles machen. Da wird es ja unheimlich schwierig, sich zu konzentrieren. Also worauf? Und du hast jetzt das Thema Unfall eben angesprochen. Und ich habe noch ein bisschen auf eurer Homepage, also der rv-akademie.de, mich umgetan. Und da hat der Mike von seiner Erfahrung mit der Costa Concordia berichtet, wo er praktisch als Monitor, also der das führt, fast ein Traum, kann man sagen, Trauma erlitten hat, weil
heftiges Trauma.
Weil der Viewer einen Kontakt zu einem Mädchen, das noch lebte, in einer Blase oder des Schiffes, Kontakt hatte, wirklich auch mit ihr kommuniziert hat.
Mhm. Und die es tatsächlich gab.
Und sie starb und er wollte aber Hilfe organisieren und hat sich im Nachhinein auch gesagt, es hat ihnen niemand geglaubt. Also die Rundfunksanstalten, die davon vor Ort berichtet hatten, haben gesagt, sozusagen, was spinnt ihr? Ihr wart ja gar nicht vor Ort, also was soll das? Und dass er sich im Nachhinein gefragt, wäre es nicht besser gewesen, jetzt diesem Menschen bis zum Schluss beizustehen, statt die Unmöglichkeit zu versuchen, die Rettungskräfte auf diesem Ort im Schiff hinzuweisen. Und er brauchte tatsächlich noch mal eine eigene Session mit dem befreundeten Viewer, um davon von diesem Trauma
sich wieder zu befreien.
Also so ganz ohne ist es ja nicht, wenn ich in Räume eindringe oder in Situationen komme, die ich im Normalfall eben nicht habe. Also die gerade jetzt vermisste Personen oder
ganz schwieriges Thema.
Es gibt ja der Zoller zum Beispiel, ne, dass er sich betätigt, Auffinden von Vermissten und so. Da kommst du ja auch in Bereiche von Tod und Sterben, Leiden, Gewalt, wie auch immer. Wie kann sich ein Mensch da als Mensch, was heißt schützen, aber dass er das durchsteht? Durch das Weltbild, das wir eher
bewusst sind? Also erstens ist es alles wie im richtigen Leben. Mhm. Nur ein bisschen anders. Die Situation, also wir haben ja natürlich auch so Verbrechensaufklärung gehabt, wo, um das richtig zu machen, muss dann der Viewer in die Situation des Verbrechens, also des Kapitalverbrechens, dann eben meistens auch mit hinein.
Ja.
Und das ist schwer zu vermeiden. So, der Viewer ist aber, und das ist halt methodisch bedingt, linkshemisphärisch beschäftigt.
Mhm. Das ist das sogenannte Protokoll?
Ja, also es ist der Ablaufplan. Wie ich in den letzten Jahren dann in der ganzen Forschung herausgefunden habe, ist es so ein geschickter Plan, der die Wahrnehmung halt umschaltet. Mhm. Von einer normalen Sensorik auf eine Extrasensorik, die wir offenbar haben. Sonst würde es alles nicht funktionieren.
Jeder hat
Potenzial. Gut. Das bedeutet aber, und wir haben es also nach den Untersuchungen im Gehirnlabor bei Haffelder festgestellt, dass es tatsächlich eine Verschiebung der Hauptaktivitäten des Gehirns auf die rechte Hemisphäre ist. Mhm. Also es ist alles sehr unscharf. Ja, man müsste das wissenschaftlich ganz anders darstellen, aber hier für den Allgemeingebrauch sagen wir es mal so.
Rechtshemisphärisch. Du bist der Verfasser von mehreren Lehrbüchern. Ich halte es mal eben in die Kamera.
Ja.
Aber immer mit dem Hinweis, das ist mehr zum
Backup.
Ne, als Backup.
Also, weil jeder Mensch anders ist.
Und eben, dass man Remote Viewing immer 1:1 lernen sollte. Also sprich,
es gibt
bei euch
zum Beispiel. Ja,
jetzt wird es schwierig, mit den Themensträngen zu verfolgen.
Okay. Muss man aber immer gleich beantworten, weil die Leute fragen dann, warum kann ich es nicht aus einem Lehrbuch lernen? Mhm. Und dazu kann ich dann nur sagen, ja, bedingt. Also es gibt Leute, die haben es tatsächlich aus einem Lehrbuch gelernt, aber es gibt halt, wie Haffelder sagte, ca. 70 inkompatible Rezeptionstypen, so, die also unterschiedlich funktionieren.
Okay.
Ja, ihr Hauptaugenmerk in unterschiedliche Bereiche als erstes lenken. Ja. Mhm. Die Präferenzen haben in der Wahrnehmung, die auch eine unterschiedliche, ich will jetzt nicht sagen, Nervenleitgeschwindigkeit, also die ist, sagen wir mal, biochemisch wohl feststehend, ja. Aber wo es also zwei Ecken weitergeht oder um die Kurve oder über mehrere kleine Zwischenrechner oder sowas, sodass es länger dauert, bis wir ein bestimmtes Ergebnis haben. Das kann dann anders aussehen. Und diesen Umschaltprozess müsste man jetzt für jeden einzelnen dieser Typen aufschreiben. Das heißt also, ich müsste 70 Bücher schreiben. Das ist jetzt ein bisschen schwierig.
Ja.
Natürlich kann man, wenn Leute also zur Ausbildung kommen, dann sieht man mit ein bisschen Erfahrung, hat man dann nach 20 Jahren, ja, sieht man also, wie die Leute ticken. Und dann sagt man, gut, pass mal auf, du machst mal eher so und du machst mal eher so und so. Und hier hast du ein Problem und so weiter.
Ja.
So. Also das ist das Ding mit dem aus dem Lehrbuch lernen. Ja. Aber wie auch bei McMonigal zum Beispiel in seinen Büchern, es stehen allgemein wichtige und richtige Fakten drin, die man dann, wenn man weiß, wie man selber es kann, nachschauen kann. Und dann zieht man ein Buch wieder raus und sagt, ah, genau, ja, da, deshalb und so, ne? Allgemeingültig. Mehr kann man mit sowas nicht leisten. Und wir geben diese Dinger dann eben als Backup-Material zu den Kursen dazu, dann, damit die Leute sich dann daran erinnern. Das ist unabhängig von dem Handout und die ganzen Sachen, die sie sowieso so haben. Weil man kann, ich kann auch ein Buch nicht in einem Kursus durchackern, alles. Ja? Da sind alle Eventualitäten und andere Protokolle und andere Sichtweisen und so weiter alles drin. Und also irgendwann, man merkt ja so in so einem Training, in so einer Ausbildung, dass man am ersten Tag, wenn man einfach nur so das Programm durchgezogen hat, also für mich lächerlich, ja, nach 20 Jahren, ja, aber die sind dann voll. Also die nehmen nichts mehr auf. Ja, die sind mit ihrem inneren Prozess, es gibt dann auch Leute, die dann berichten, dass sie entweder die ganze Nacht wachgelegen haben oder aber so tief geschlafen haben, dass sie am nächsten Morgen nicht mehr hochkamen, ja, wo sich dann das Gehirn neu konfiguriert hat. Weil die Sache, die wir hier machen, hat das Gehirn vorher so nie gemacht. Okay, das zur Ausbildung. Und wie war die andere Frage? Die andere Frage war jetzt, also was passiert mit einem Viewer in einer Session? Ja? Und da wir ja also so ein getrenntes Wesen sind, links-rechts-hemisphärisch. Und da müssen wir auch mal ganz genau sortieren, was für Funktionen sind sozusagen links-rechts. Links, also das Bewerten, aber auch Emotionen. Das wird also von vielen Leuten anders gesehen. Aber hast du Kinder?
Ja, ja.
Hast du Kinder beobachtet, als sie ganz klein waren?
Ja.
Hast du gemerkt, dass sie, als sie ganz, ganz klein waren, nur sozusagen Emotionsansätze hatten? Und die
Ausbrand?
Ja, also zum Beispiel Wärme suchen, Brust suchen, Nahrung suchen. Ja, sich äußern nach Gefallen und Missfallen. Und je älter Kinder werden, desto mehr lernen sie, teilzuhaben an der Gesellschaft. Also auch, ich habe bei meiner ersten Kinderdosis sozusagen, da gab es auch in der, also Kindergartenende, Anfang Schulzeit von meinem Sohn, ein Mitschüler, der hat so eine Sachen gemacht wie buff, oh, fällt, tut weh, guck. Ja? Und den habe ich später nochmal gesprochen, so 5 Jahre später. Der war sowas von emotional mitfühlend. Ja, das, und ich dachte, hat der irgendwie, fehlt ihm was? Ja? Und er war einfach an dem Punkt des Lernens nicht. Und wenn wir das so weiter gucken, erleben wir, dass eben gerade ältere Leute noch mehr emotional mitfühlend sind, wenn sie nicht im Krieg waren, abgeschaltet haben und so weiter.
Ja,
ja, so ganz klar. Ich merke es an mir auch, ja, dass ich also früher als junger Mensch über bestimmte Schicksale hingegangen bin, okay, ja, das Auto explodiert, puff, also wie im Kino, ja. Und hinterher sagt, oh Scheiße, das muss ja Scheiße gewesen sein, ja.
Das ist für mich neu, dass also die Emotion, die
emotionale... Ja, und du siehst es in der Session. Und das haben die alten Chinesen. Also wir hatten mal einen Interviewpartner, wir haben auch mal ein Filmchen gemacht über so diese Themen. Und dann hatten wir einen Interviewpartner, fällt mir noch gleich ein, der sagte, die alten Chinesen waren in ihren Aussagen der Quantenphysik näher als die heutige Gesellschaft allgemein ist. Mhm. Und die alten Chinesen haben und das war ganz klar, ja, Kubni war das, genau, Kubni hat das gesagt. Ist ein Fachmann für Sinologie. Die alten Chinesen haben, um an Psi-Erfahrungen zu kommen oder an Hellseh-Informationen, haben sie eine Technik angewandt, die teilweise in manchen von den Remote-Viewing-Sachen auch noch mit drin steckt. Remote-Viewing ist ja ein Zusammenführen von allen möglichen Techniken zu einem funktionalen Ganzen. Okay. Und das steckt dann im Prinzip in einer Technik auch drin. Sie starten auf den glatten Spiegel eines Sees, schalteten alles ab. Und da sagte dann Kubni, da darf auch nichts bei sein, was an irgendwelchen Emotionen ist, weil das bewertet. Mhm. Ja? Und warten darauf, dass dort eine Information entsteht. Mhm. Ja? Und im Prinzip erleben wir das auch in der Session, dass der Viewer, während er viewt, eiskalt alle möglichen Sachen erzählt. Ja, dann haut er ihr über den Kopf und sticht ihr in den Bauch und was weiß ich alles. Mhm. Ja? Und der Monitor, der kriegt sozusagen das Emotionale ab, weil er linkshemisphärisch da ist und auch noch jetzt gesteuert wird durch seine Spiegelneuronen. Mhm. Ein Part hat man rausgefunden, der sozusagen das Außen nach innen trägt, um es direkter erleben zu lassen. Mhm. Und dass man dann auch dadurch, dass man sich quasi direkt damit konfrontiert, teilhaben kann an den Erlebnissen des Außen, verstehen kann, was da passiert. Und das ist sicherlich dann also der Sinn, der evolutionäre oder darwinistische Sinn der ganzen Sache, dass die Gesellschaft sich daran bessert, indem jeder weiß, was dem anderen wehtut und man das zum Beispiel vermeidet und dann gemeinsam darauf hinwirkt, dass es dem anderen besser geht, weil dann geht es auch der gesamten Gesellschaft besser. Ja, die Spiegelneuronen haben natürlich also richtig viel Arbeit. Also jeden Tag auch, jetzt hier noch. Mhm. Indem man sich in den Stand, in die Position des Gegenüber versetzt und dann miterlebt, wie geht's dem? Mhm. Oh Scheiße, den fahre ich jetzt mal nicht so an hier. Ja? Also, oder natürlich, okay, wenn man es will, kann man es machen. Ja? Aber wenn man ein konstruktives Gespräch haben will, so wie wir, dann ist es so, du versuchst mir zu helfen. Und wenn du jetzt mal die richtige Frage so nicht hast, dann versuche ich da und sage, oh weia, jetzt hängt da, ja, ja. Oder so. Ne? Und es ist so ein Geben und Dem über diese Ebene. Und der Monitor jetzt in dieser angesprochenen Costa Concordia Session, also Mike, ja, der ist während der Session wirklich 1000 Tode gestorben, weil er das miterlebt hat über seine Spiegelneuronen.
Ja.
Und der Viewer, Ralf, der hatte eiskalt runtergebetet und er sagt, ja, so und so und so und so. Und als er dann wieder im Normalzustand zurück war und seine Linkhemisphäre wieder original zugeschaltet hat, dann bekommt er das Problem. Ja? Und wenn er sich da nicht dagegen wehrt, dass das in seinen Gefühlskontext mit übernommen wird, also dass er dann Entgiftungsmaßnahmen macht, sowas, ja, was du auch angesprochen hast, ja, dass er damit umgehen kann.
Ja.
Dann schleppt er das ein ganzes Leben lang quasi unbearbeitet mit sich rum.
Ja.
Und das ist auch eine Sache, die wir auch ungern, aber deutlich sagen an alle Leute, die Remote Viewing so für einen Partyspaß halten. Mhm. Das Problem ist, Remote Viewing funktioniert wegen dieses Aufbaus eigentlich immer irgendwie. Ja? Das Problem ist nur, dass die Leute, die das unkundig sozusagen machen, dann sich unter Umständen Sachen reinladen in ihren Gedächtnisspeicher, die undeklariert sind. Ja, weil die linke Hemisphäre
nicht
dabei ist. Und normalerweise, wenn du im Kino sitzt und so, dann siehst du einen Film. Und dann sagst du, Film. Ja, grauenhafte Sachen, aber ist Film. Tricks und so weiter. Kenne ich alles. Ja. Und selbst wenn du also Feuerwehrmann bist und so und du hast einen schrecklichen Autobahnunfall oder sowas, sagst du, nicht meins, war auf der Autobahn. Ja, nach einer Weile lebst du mit. So, muss man die Leute interviewen, ja, die so, vielleicht macht er das auch mal so. Du stumpfst halt ab, ist ein bisschen wie Krieg, was mir mein Vater erzählt hat. Ja, da fehlt einem halt ein Ohr, okay. Ja, und du stumpfst dann ab, sowas. Ja, aber du weißt, wo es herkommt. Und wenn du das viewst, dann hat die linke Hemisphäre nicht mitgekriegt, wo es herkam.
Ja.
So, und dann legst du es ab und dann wird es Teil deiner selbst. Ganz schlecht.
Das heißt eine Hygiene.
Das Wort Hygiene hört sich ganz breites Thema. Also auch Psychohygiene ist ein ganz breites Thema. Ja. Viele Sachen. Aber hier noch was. Also wir gehen Leuten damit auf den Keks, die High Life und Halligalli haben wollen. Ja. Aber wir treten halt immer in diese Wunde rein und sagen, bitte kein Spaß. Ja. Ja. Remote Viewing sollte man nicht mit allen Targets, also Zielgebieten, machen. Ja. Man sollte nicht aus Spaß irgendjemanden in, was damals die Amis so gemacht haben im Training, ja, Atombombenexplosion über dem Bikini-Atoll. Ja. Es ist grauenhaft. So, ja. Man sollte sie auch nicht vorsätzlich in eben Kapitalverbrechen, aber auch nicht in gefakte Kapitalverbrechen. Das ist auch mal ein Galileo Mystery, also auch eine Sendereihe, wo ich mich mit der Redakteurin gekreuzt habe, weil ich ihnen erklärt habe, was sie da machen, wenn sie da eine Hellseherin, also gefakte Sachen anbieten, weil die Aufgabe, also die war wirklich gut, die war echt. Wenn du ein Target bearbeitest, was nicht existiert, dann rutscht die Aufmerksamkeit des Viewers in das nächstpassende. Ja, und die konnte sogar in der Sendung Name und den Fall beschrieben. Und die haben den tatsächlich rausgefunden. Aber sie war schlecht deshalb, weil sie nicht rausgefunden hat, dass das gefaked war. Ja, und die brach nachher in Tränen aus, weil der Fall dieses vergewaltigten, umgebrachten Mädchens sowas von schrecklich war. Und die haben sie da einfach stehen lassen. Und haben gesagt, naja, aber sie hat nicht rausgefunden. Was hat sie sich so, all die dumme Zicke? Ja? Was hat sie sich so? Und jede Session ist eine Wundertüte. Du weißt, also auch wenn du denkst, naja, da ist nichts bei. Ja? Es könnte etwas sein, du weißt es erst hinterher.
Ja.
Na? Das ist das Problem.
Also es ist eine ernsthafte Sache.
Ist ja, ohne Frage.
Just for fun.
Du kannst auch just for fun haben, aber bitte, also ja.
Ja, und da hat sich der Markus Perk damals ein bisschen drum rumgeschlängelt um die Frage, wenn ich in diesen Räumen, Informationsräumen unterwegs bin, hat uns die Quantenphysik hat uns ja beigebracht, wie gesagt, ich kenne keine Formeln, aber das so ein bisschen mit beschäftigt, das Bewusstsein des Beobachters beeinflusst das Experiment, den Ausgang des Experiments. Das heißt, ist Remote Viewing tatsächlich einfach nur beobachten? Oder ist nicht auch hier, in dem Moment, wo ich hinschaue, quasi, ist das nicht auch eine Art Eingriff in etwas? Also die Frage wollte ich dir als Grand Seigneur des Remote Viewing in Deutschland einfach mal stellen. Wo ist die Grenze von nur beobachten oder durch das Beobachten schon eingreifen? Also verändern oder manipulieren? Also
das ist eigentlich alles ganz einfach.
Ja, okay.
Stell dir einfach vor, du wärst im richtigen Leben, so im normalen Leben. Okay. Ja, so. Und du gehst jetzt raus und beobachtest etwas. Wie viel Anteil hast du?
Anteile an dem,
Anteil an dem, was du beobachtest. Ach so. Du bist da.
Ja.
Das heißt also, du bist Teil der Szenerie. Es kann sein, dass du bemerkt wirst. Es kann auch sein, dass du nicht bemerkt wirst.
Von dem Beobachteten.
Von dem Beobachteten.
Ja. Ich habe da viele Experimente von dem, dieses Gefühl von hinten angestarrt zu werden.
Ja, klar. Das heißt also, natürlich wird hier auch auf einer anderen Ebene noch, aber ich will es jetzt mal ganz einfach halten, ja. Wir wollen nicht in Sheldrakes Felder, sondern ganz einfach, ganz physikalisch. Ja? Also du bist in einer, sagen wir mal, ja, Unfallsituation. Ist okay. So, ja? Die kann sein, wie sie will. Du beobachtest sie, bist Teil des Ganzen. Jetzt hast du die Möglichkeit, Beobachter zu bleiben. Und dann kann es sein, dass die Betroffenen sehen, dass du nur Beobachter bist. Und nicht hilfst. Das hat einen Einfluss auf das Szenario. Es kann sein, dass die dich nicht bemerken, weil sie so mit dir, mit sich selber beschäftigt sind und vielleicht nur ein Zeuge ganz weit weg dich bemerkt hast. Das hat keinen großen Einfluss auf das Szenario. Es kann aber auch sein, dass du hingehst und hilfst.
Ja.
Das hat einen ganz großen Einfluss auf das Szenario. Ja. Und ganz genauso ist es halt in dieser Matrix-Welt. Du bist, da gibt es auch Sessions drauf, du bist nie irgendwo nur Beobachter, sondern indem du da bist, bist du schon involviert.
Das meine ich.
Und zwar mit deiner Aufmerksamkeit.
Ja.
Und das hat zur Folge, dass du dort Sachen machen kannst. Und, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, kann man auch nachlesen und so. Die Frage ist nicht neu. So, sozusagen fragen sich die Leute immer alle, ja, was tue ich hier und was tue ich dort? So weiter. Also du kannst dort Sachen anrichten und du kannst auch bemerkt werden. Wobei wir festgestellt haben, dass man schon eine gewisse, also wir können es nicht so richtig gut. Also wir Menschen sind meist, was ich ja auch bei solchen Exkursionen dann auch immer rauskriege, ja, der Normalmensch, also mich eingeschlossen, ist einfach von den Gehirnfunktionen im derzeitigen Stadium nicht in der Lage, so eine Sachen alle wirklich toll zu machen. Wir benutzen ja auch hier quasi ein Altered State, ja, um dann Sachen zu machen. Ja. Und das heißt also, wenn du jemanden viewst, der gerade nicht irgendwie in so einem State ist, bemerkt er das hundertprozentig nicht, dass er geviewt wird. Aber wir haben trotzdem, sagen wir mal, Entitäten gefunden, die das bemerken. Ob sie jetzt existieren oder nicht, kann man dahingestellt sein lassen. Aber man kann mit denen kommunizieren. Und es ist ganz spannend, wenn du in einer Session halt eine Entität bemerkst.
Also eine Wesenheit.
Ja, also irgendeine Intelligenz.
Intelligenz.
Ja, irgendeine Intelligenz. Ich will mich da gar nicht festhalten. Es gibt da diverse Geschichten darüber zu erzählen, aber es passiert halt, dass du halt eine Intelligenz bemerkst, die dich bemerkt. So. Und dann sagt der Viewer, der bemerkt mich. Habe ich ja noch nie gehabt. Ja? Und dann sage ich, okay, frag ihn, wer er ist oder so. Kann doch nicht schaden. Ja, mal so. Und dann stellen wir fest, dass die Antworten, die da meistens kommen, aus einer Sichtweise kommen, die dem Viewer selber so nicht zu eigen sind, sondern aus einer übergeordneten Sichtweise, wo man den Status, den wir jetzt so haben, mehr oder weniger belächelt.
Ja. Also Status in dem Sinne von Horizont oder Überblick,
ja,
von Zusammenhängen
und so weiter. So wie wir halt sind. So. Und wenn du Sessions auf solche Sachen machst, wird dir immer wieder vorgehalten, wie doof du eigentlich bist. Also kannst gerne Remote Viewing lernen, wenn du solche Sachen wissen willst. Ja. Du kannst tolle Businesspläne, wie eine Firma besser funktioniert oder sowas, ausarbeiten. Ja. Du kannst nachgucken, wie Aktien funktionieren. Ja. Nicht wie Lotto, das geht eher schlecht. Hat auch seine Begründung, aber so Entwicklungen, die lang angebahnt, wo viele Sachen eine Rolle spielen, dass die zustande kommen und so weiter, kannst du alles viewen. Das ist völlig so normal. Also du kannst jedes Art von Szenario oder sowas beschreiben. Aber wenn du in solche Targets kommst, dann verlierst du deinen Übermut. Ja, und dann sagst du, na gut. Wir sind halt Menschen.
Ja. Gibt es einen Ehrenkodex für einen Remote Viewer? Also sprich, eine Selbstbegrenzung?
Also sagen wir mal.
Also jetzt in der Medizin scheint es, sie scheinen alle Dämme gebrochen zu sein, wenn man das mit dem Klonen und allen möglichen Kopfverpflanzen.
Siehst du?
Scheinen ja alle Dämme gebrochen zu sein. Wie sieht es bei euch aus?
Gibt also sagen wir mal so, gibt es einen Ehrenkodex von Benutzern größerer Küchenmesser? Gut, es ist, vielleicht ist diese Aufnahme noch ein bisschen später zu sehen. Aber wir hatten gerade in letzter Zeit einen Echo-Effekt von mehreren Leuten, die mit einem großen Messer aus religiösen Gründen auf andere eingestochen haben.
Ja.
Das ist unethisch, oder? Oder ist es wieder jetzt religiös begründbar ethisch?
Schwierig. Also das mit dem Messer ist schon...
Du, ist ein ganz Beispiel,
weil du Beispiel, mit dem Messer wunderbar Sachen schnitzen kannst.
Ja,
jetzt sind das Küchenmesser.
Du kommst ohne Messer nicht aus.
Ja. So. Und trotzdem kannst du das Gleiche nutzen. Das heißt, man kann.
Du kannst alles machen.
Du kannst alles machen.
Und da die ist Frage ist: Machst du es?
Ja.
Also, wir sind da natürlich, diese Frage haben wir schon öfter gehabt.
Na klar.
Und dann sagen wir: Okay, pass mal auf. Also, der Tag hat 25 Stunden. Ach so, nein. Ja, wir bohren ihn ein bisschen auf. Aber trotzdem, auch in den 25 Stunden kannst du nicht alles machen. Das ist das eine. Und du hast noch ein normales Leben, wenn du ein normales Leben hast. Mhm. Ja, das raubt dir die meiste Zeit. Mhm. Und dann, wenn du eine Weile solche Sachen gemacht hast, dann hast du festgestellt, es ist so langweilig, was Nachbarns im Schlafzimmer treiben. Mhm. Es ist so langweilig. Mhm. So, willst du jetzt wissen, was bestimmte Leute denken? Mhm. Okay, aber es ist auch ziemlich langweilig, ja, weil sie äußern es ja auch häufig. Mhm. Jetzt kannst du noch nachgucken, was denken manche Politiker? Ja, das hast du eigentlich auch schon immer ein bisschen gewusst. Ja? Und das sind immer Zwänge, die die haben aus der Verwicklung in Ereignisse mit anderen Personen in dem in der ganzen Konfiguration der Welt, so in dass die auch eingebunden sind. Und dann kriegst du auch raus, naja, ich muss das jetzt machen, weil ich nicht anders kann. Ja, alternativlos ist so ein schönes Wort in den letzten Jahren. Und es ist tatsächlich so. Und das ist das eine. Ja, also du kommst gar nicht dazu und es ist uninteressant und du, egal. Ja. Du könntest natürlich auch alle möglichen Eingriffe machen. Also es gibt rundheraus gesagt zwei Dinge dazu. Mhm. Ja. Also erstens musst du aufpassen, dass du dir die Sachen nicht selber in dein Leben wieder zurückholst, wenn du es eben in der Session machst und undeklariert in dich selber einfügst. Ja. Das ist das, was so Esoteriker sagen, dass du aufpassen musst, was du machst, denn es könnte zurückschlagen. Mhm. Ja. Mhm. Das andere ist, und das ist so auf der Schamanenebene, ja, und da kannst du auch gute Schamanen fragen. Die machen das auch nicht, ob aus Ethikgründen oder sonstigen, weil es einfach Energie bindet bei ihnen. Denn wenn sie auf jemanden stoßen, der sich wehrt, dann hast du halt
Problem.
Ja, dann gewinnt halt derjenige, der stärker ist, aber es bindet halt Kraft. Mhm. Und wozu diese Sache überhaupt? Es ist sehr, sehr unnötig, weil, sagen wir mal so, auch wenn du jetzt gewinnst, bist du ja trotzdem in dieser Situation drin gewesen. Mhm. Und also ich sage jetzt mal was wirklich sehr Untechnisches, ja. Es besudelt deine weiße Weste. Und nach einer Weile, wenn du sowas machst, hast du nicht so viel Interesse mehr daran, sagen wir mal, dich damit zu besudeln. Es ist einfach sinnlos.
Na gut, ich stelle mir jetzt mal einen Menschen vor, der so schwer traumatisiert ist, dass er null Emotionen hat. Ja, also keinerlei Empathie für irgendetwas hat.
Okay, ja, gibt's.
Ja, also wirklich gepanzert bis zur Halskrause.
Ja.
Wenn der jetzt
sozusagen
als Viewer geht in Räume, wo er etwas tut, was wo null, sozusagen null Empathie ist, okay, dann kann der ziemlich
unheimlich. Aber das macht er nicht lange.
Macht er nicht lange.
Also soweit ich, bin jetzt nicht involviert in solche Szenen,
ja.
Aber aus meiner Erfahrung heraus passieren dann solche Sachen, dass ich die andere Seite mal eben kurz verständigt und sagt, komm.
Ja. Das ist lieber.
Was aber nicht immer klappt, ich habe immer so gern das Beispiel Pinochet.
Mhm.
Ja, hat x-ig Leute umgebracht.
Ja, unter anderem Allende, ja.
Also zigtausende quasi sozusagen, ist über 90 Jahre, 92 glaube ich, ist er geworden und hat sich wohl dabei gefühlt. Und er war einfach nicht zu kriegen. Wo man sich natürlich fragt, warum, okay, ja. Aber diese Fälle gibt es. Wo man dann sagen, okay. Also nichts ist so deterministisch auch hier wieder, ja, dass man sagen kann, wenn du Böses tust, ereilt dich die Strafe Gottes oder sowas. Nee, also wenn du Gott oder was nicht akzeptierst, dann muss dich die Strafe nicht erreichen. Die Frage ist jetzt natürlich, was bedeutet das für deine nächste Existenz?
Ja? Also das hätte ich jetzt auch zwischendurch
gefragt. Ja, so dass können wir nicht sagen.
Für euch vollkommen klar ist, dass das Bewusstsein primär ist und dieser Körper sozusagen eine Form von...
haben wir gerade. War gerade im Angebot.
War
ja? Also wir haben jetzt auch keine, also wir haben jetzt keine direkten Präferenzen oder Eindrücke, Eingriffe oder sowas festgestellt. Es scheint halt schon Gesetze zu geben dafür. Klar, also... das Universum würde nicht existieren, wenn es nicht sich innerhalb von Gesetzen,
Kosmos wenn es heißt keine, die Ordnung.
Ja, wenn es also nicht, wenn es keine Gesetze hat, existiert es nicht. So, also, ne? Das muss schon funktionieren. Und aber da passieren halt eben Zuordnungen, aber die sind nicht in dem Sinne, aus meiner Sicht, vorbestimmt, dass ich jetzt sagen könnte, also im nächsten Leben bin ich auf einem Planeten des Arcturus und werde dort als, was weiß ich, also Wasserbewohner oder sowas wiedergeboren. Oder aber ich werde in der Sahelzone nach 3 Monaten jämmerlich sterben wieder oder sowas. Wüssten wir jetzt nicht, wodurch solche Zuordnungen determiniert werden könnten. Ja? Es sieht eher so aus wie, naja, da ist gerade ein Platz frei.
Okay.
Ja. Wiewohl, also sagen wir mal, ein gewisses Ladungsgefüge eine Rolle spielen könnte.
Von Attraktion, also
Ladungsgefüge? Nee, so von das sind jetzt auch so esoterische Begriffe, entschuldige das bitte. Ich weigere mich so, komme eigentlich aus der Wissenschaft. So,
ja. Ja.
Und dann, wenn du so mit solchen Sachen umgehst, dann hast du ein Problem. Dann denkst du darüber nach, wie viel das jetzt Spinne sein könnte, was du da so erzählst, also selbst ausgedacht oder sowas. Aber wenn Viewer dir diese Ergebnisse so liefern, dann sagst du, gut, okay, muss ich mich stellen? Wie gehe ich damit um? Wie bezeichne ich das so? Ja, also es sieht so aus, dass, sagen wir mal, Seele, also auch so ein Begriff, ja, aber also dieses energetische Konstrukt, was einen Menschen oder ein Mensch ist wieder zu eng gefasst, ja, also was eine Wesenheit, ja, bedingt, kann komplexer werden. Ja, also wir haben es jetzt nicht nachgeguckt, aber sagen wir mal so, eine Fliege hat ein ganz kleines Fünkchen. So, da fängt es an. So. Ich weiß, es reicht jetzt in eine Religion rein. Aber wenn die über ihr kurzes Leben hin eine energetische Aufladung bekommt, also eine, nicht eine energetische, sagen wir mal eine Informationsvervielfältigung, eine Zunahme an Komplexität, so, dann kann sie demnächst dann als Frosch oder so wieder geboren werden. Und also ich hoffe, das stimmt alles, weil das ist so das Letzte, woran du dich dann so festhältst, wenn du sagst, naja, ich so hier doofer Mensch, keine Chance, immer wieder das gleiche Ding. Es gibt halt komplexere Ebenen im Existenzgefüge.
Mhm. Eine Frage zum Schluss. Wir haben die Normalzeit
lange.
Ja, ist so ein riesiger Bogen. Ja.
Macht Na, du wolltest
Ich finde das klasse, dass auch ich mich über die Zeit hinwegsetze. Eine letzte Frage zur Politik.
Na gut. Aber Vorsicht.
Nur Vorsicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Politik, sollte sie von euch Wind bekommen, ja fürchten müsste. Weil ihr durch eure Art des Schauens hinter bestimmte Ereignisse, hinter die Kulissen oder Fassaden, ja, von Ereignissen schauen könnt und Zusammenhänge offensichtlich erkennt, die uns vorenthalten werden. Also sag ich mal medial
vorenthalten. Aber da hat man vorgebaut.
Bitte?
Also da hat man vorgebaut.
Und
die Gefahr besteht im Prinzip nicht. Also wenn du die heute, also ich hatte vorher gesagt, also in 90er Jahren war es noch möglich, solche Fernsehsendungen zu machen. Ist heute nicht mehr möglich. Mhm. Man hat inzwischen vorgebaut. Man hat sprachlich jetzt eine Front eröffnet, wobei alles so etwas Spinnertum ist.
Na klar,
Verschwörertheorien,
das heißt, und so weiter.
Ja, Verschwörungstheorie ist ein wunderbares, ist instrumentalisiert worden bis zum Erbrechen.
Ja.
Ja, du kannst nicht mal das Wort mehr benutzen. So. Ja, was sagen wir dazu? Wir sagen irgendwas. Es ist egal. Ja. Und du kannst, und das ist halt im Prinzip Remote Viewing, ja, du kannst es für dich selbst benutzen. Mhm. Also zu deiner Optimierung, für deine Erweiterung der Kenntnisse. Du kannst eine ganze Menge damit anstellen. Wenn du da größere Massen mobilisieren wirst, und das ist auch nicht in unserer Agenda. Also wir haben es auch nicht geviewt oder sowas, dass es irgendjemand wirklich will oder schafft oder sowas. Ja. Es bleibt etwas
Avantgardistisches.
Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt Elitäres, wobei jeder selbst entscheiden kann, ob er zu dieser Auswahl, Elite, Auswahl gehören möchte. Das bedeutet Arbeit. Halt. Du erfährst viel mehr, das bedeutet Arbeit, aber die Allgemeinheit nimmt dich nicht mehr ernst. Wenn du damit leben kannst, okay. Ja. Und wir sehen es auch nicht als Gefahr. Damals, als ich die Lehrbücher schrieb, da habe ich noch gedacht, also wir haben in den 90er Jahren auch gedacht, dürfen wir das. Ja. Aber die Geheimdienste zum Beispiel, ja, die das hätten so verhindern können, haben auch waren erstens mal selbst zerstritten. Da gab es dann auch Sheeps and Goats, also die Leute, die daran wahnsinnig glaubten und Leute, die sagen, nee, das ist sowieso alles Spinne. Und daraus war auch eine gewisse Handlungsunfähigkeit. Und deshalb haben sie es auch rausgeschmissen und dann wahrscheinlich, als sie mitgekriegt haben, ey, da ist doch was dran, war, wie Jim Schnabel schreibt, die Zahnpasta aus der Tube. So und so ähnlich. Wir hatten auch erst Bedenken, dachten, dürfen wir das? Ist ja schließlich irgendwas geheim. McMonagall sagte dann, als ich ihn traf, nee, also das müsst ihr ganz anders sehen. Nur die Ergebnisse waren geheim, die Methode nicht. Die ist dann auch, wenn man so will, offen gelegt und so weiter und konnten sie dann nicht mehr kassieren. War draußen. Und beim ersten Lehrbuch und zweiten habe ich noch Bedenken gehabt. Und als das alles draußen war, dass es also nicht verloren geht, mit dem Hintersinn, habe ich gedacht, okay, jetzt könnten sie mich auch entfernen. Ja? Aber es nützt ja nichts. Also es ist auch wieder zu viel Aufwand. Ja, ist nicht so wie bei irgendeinem freien Energietechniker, der was Tolles erfunden hat, was noch keiner weiß jetzt. So, wenn man den eliminiert, okay, hat man die Entwicklung aus dem Feld genommen. Ja? Mich eliminieren, was bringt das? Ja? Und es würde dann halt, sagen wir mal so, diese Theorie, dass es funktioniert, bestätigen. So what? Völlig albern. Ja? Also wir sind unwichtig. Für die Meinungsbildung auch nicht wichtig. Ja. Wir sind für uns selber wichtig. Na gut. Ist das akzeptabel?
Ja, ich sag mal, wenn man einen, also ist ja eine gewisse Demut auch drin, also Demut meine ich jetzt in dem Sinne von... Ja,
das kriegst du gleich um die Ohren gehauen, die ersten 2 Jahre. Hm?
Also, nein, ich meine, wenn ich ein Werkzeug habe, was solche großen Möglichkeiten bietet, und dann nicht den Anspruch habe, jetzt mit diesem werde ich die Welt verbessern. Also das richtig jetzt umkrempeln oder so, da
das ist, die messianische ist ja die Phase,
Fanatisches. Ja, dieses ich weiß es besser, weil ich ja diese...
Das machen die Leute, wenn sie Ausbildung gemacht haben, oft die ersten 2 Jahre. So, oder das erste Jahr. Wir haben so die messianische Phase und sagen, ich kann das hier, guckt mal mich an und so.
Ja.
Und dann sagen wir immer, und dann stoßen sie auf die Abwehrreaktion der Außenwelt. Und dann sagen sie, okay, will ja keiner haben.
Obwohl, ich habe Anfang der 90er in einem Forschungsinstitut gearbeitet, was damals schwerst belächelt wurde und auch wirklich mit Häme überschüttet. Ja, also das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat eigentlich eine Reportage über uns bringen wollen, die dann gekürzt wurde und in einer Satiresendung gebracht wurde, weil wir uns mit Tesla, mit morphischen Feldern, mit Steiner, Wilhelm Reich beschäftigten.
Ich habe auch alte Fernsehsendungen, ich habe noch alte Fernsehsendungen, habe jetzt gerade mal digitalisiert, um sie zu bewahren. Ja? Was da Wissenschaftler sagen. Wow.
Ja, ich wollte nur sagen, ne, da wurde man mit Häme überschüttet. Die gleichen Magazine, jedenfalls damals, sind heute voll esoterischen Geschichten, wo wir längst nicht waren. Ja, ja. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, dass Remote Viewing sozusagen nur so eine kleine Nische, unbemerkt oder sonst was, weil es in den letzten 30 Jahren, kann man sagen, eine Veränderung der allgemeinen Wahrnehmung und Akzeptanz von Realität jenseits des Sichtbaren gibt. Ja, sei es jetzt die Kommunikation mit Verstorbenen oder. Das im, sag mal, wie eine für mich ist es eine Exponentialkurve. Also wenn ich vor 30 Jahren über die Themen gesprochen habe, habe ich zum Teil, so. Und mittlerweile ist vieles, ja klar, ja.
Ja, aber unterm Radar.
Unterm Radar, okay.
Also du kannst eine Menge machen, das ist klar. Und es wird auch schon eine Menge gemacht.
Ja.
Wir hatten auch bestimmte Leute an bestimmten Stellen in der Ausbildung.
In der Privat-Uni wird jetzt Remote Viewing angeboten.
Ja. Es ist aber so, dass das nicht nach außen dringen darf, in der Form, dass man sich mit diesem Thema nicht öffentlich sehen lassen darf, weil man wird dann von den Massenmedien zerrissen, in der Luft zerrissen. Gut, also diese Geschichte wäre ja auch eine Konkurrenz für die, wenn man das so will. Aber die haben sich inzwischen also sehr materialistisch eingeschossen, muss man sagen.
Ja.
Gut, ich sehe das alles wie Wellenbewegungen. Das Pendel schwingt hin, das Pendel schwingt zurück. Wir haben schon Sessions drauf, dass Remote Viewing in der Zukunft schon eine gewisse Bedeutung, aber nicht als Massenbewegung oder sowas. Ja? Im Rahmen dessen, was sonst alles man noch tun kann, hat es dann natürlich eine größere Akzeptanz. Und wie gesagt, man kann es eben auch für viele, viele Problemlösungen einsetzen. Das Einzige, was wir dazu sagen können in Zukunft, man wird einfach darüber nicht sprechen. Man macht's.
Wir haben jetzt eine Ausnahme gemacht.
Ja, das war das Schlusswort sozusagen.
Wollte ich gerade sagen, vielen, vielen Dank, Manfred, dass du meiner Einladung gefolgt bist, der du bisher eigentlich nur zwar 23 Bücher geschrieben hast, manche auch unter Pseudonym oder das eine oder andere. Fantasieromane. Das war für mich ein sehr, sehr erhellendes Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Nicht nur Mut.
Man hängt sich halt auch immer ein bisschen aus dem Fenster mit solchen Aussagen.
Ja.
Man wird halt kritisierbar und braucht man das? Also, weißt du, das generelle Ding dabei ist, Das würde ich auch gerne noch sagen.
Ja, ja, dann lassen wir uns ein Schlusswort machen.
Ja, ich weiß das alles. Mhm. Warum soll ich das eigentlich erzählen? Mhm. Ja, ich habe hier, finde die Sachen gut, die ihr macht. Mhm. Und dann war Robert und Markus, die haben dann gemacht. Und dann haben wir auch so ein bisschen so geredet und sie haben mich auch ein bisschen überredet, wenn man so will, und alles dieses und so weiter. Schau mal, in den früheren Jahren, da haben sich die Leute, und auch in der messianischen Phase, dann strengen sich die Leute an und wollen halt das beweisen. Mhm. Ja? Mhm. Und dann gibt es diese, also schon Anfang des Remote-Viewing-Projektes unter Herr Puthoff und so weiter, als die mit Ingo Swann und Uri Geller diese ganzen Beweissachen gemacht haben. Also, davon sind wir gar nicht so weit weg. Heute wollen sie immer noch bewiesen haben. Es gibt eine neue Studie von einem Absolventen bei uns, der am IGPP jetzt eine Studie durchgeführt hat, Machbarkeit des Remote-Viewing. Ja, wirklich unter wissenschaftlichen Dingen. Das ist also hier ganz großartige Neuerung, ist aber im Prinzip eine Reprise von einer Studie, die 1978 von Russell Targ gemacht wurde in USA. So. Mhm. Aber in USA ist man inzwischen auch nicht weiter, immer noch dabei. Mhm. Und wenn diese ganze Beweisgeschichte aufkommt und jemand sagt, ja, könnt ihr das beweisen? Mach doch mal. Mhm. Dann sage ich, gut, also wir wissen, dass es geht. Wenn wir jetzt dir das vormachen, dann sagst du dazu, ja, du kannst das. Und wir sind inzwischen dazu übergegangen, wenn so eine Situation eintrifft, dann sagen wir zu den Leuten, pass mal auf, für dich, und das war auch schon in den 70er Jahren so, das haben sie auch früher schon so gemacht bei den Skeptikern, pass mal auf, ich mache das ja mal jetzt mit dir. Du kannst Zeugen rumstellen, dass ich dich nicht beeinflusse. Du machst einfach nur diese Methode ab. Durch. Und dann kannst du hinterher entscheiden, ob du hellsichtig warst oder nicht. Ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Da haben wir inzwischen ein paar Mal durchgezogen. Also diese Methode funktioniert halt immer. Ja. Bei manchen mehr, manchen weniger. Bei den weniger, die müssen einfach mehr üben. Mhm. Die sind sehr, sehr linkshemisphärisch und werden schlecht, ne, gehen schlecht wegzuschalten, sozusagen. Ja. Aber ansonsten funktioniert es immer. Und die dann, die Skeptiker, die es dann selber gemacht haben, die sind viel überzeugter, als wenn sie es bei jemand anders gesehen haben. Mhm. Was aber auch wieder nichts nützt, weil die müssen jetzt wieder jemand anders durch die Session ziehen, um es dem wieder zu beweisen.
Ja. Ja.
Eine Sache dass der linken Hemisphäre des Intellekts, der allein herrschen möchte. So ist das halt. Mhm. So, und der lehnt dann ab. Und die einzige Lösung, und das ist eigentlich das Schlusswort, ja, die einzige Lösung ist, und das sage ich zu unseren Absolventen und so weiter immer. Guck mal, ihr müsst euch mit euch selber ins Benehmen setzen. Mhm. Ihr seid zwei, nehmt das zur Kenntnis und weil ihr zwei seid und so unterschiedliche Gaben habt, seid ihr ein super Team, wenn ihr euch akzeptiert. Mhm. Das würde ich, also das denke ich. Ja.
Also zwei heißt, ne, diese
ja, ja,
also mit dem Hippocampus dazwischen.
Ja, ja, Corpus Callosum. Aber dass du mehrere Programme hast, die für deine Existenz förderlich sind. Mhm. Einmal, dass du wahrnimmst, okay, da steht ein Schrank, nicht gegenrennen. Ja? Und zum anderen, in Zukunft steht mir da das ins Haus. Oder was weiß ich, also dieser Mensch ist nett, dieser Mensch nicht oder so. Ja? Und wenn du das zusammenfügst, dann bist du halt der komplette Mensch. Aber wenn du nur linkshemisphärisch versuchst zu entscheiden, was heute eben angesagt ist, dann bist du halt nur ein halber Mensch. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt der rechten Hemisphäre mehr zugestehen will, sowas. Sondern einfach nur, hey, ihr seid zwei, verständigt euch, ja, dann seid ihr mehr als eins. In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Manfred Jelinski, herzlichen Dank.
Ja, das war jetzt das letzte Schlusswort.
Drei Schlussworte, ja, okay. Das ist wie bei Beethoven.
Ja, du kannst ja welche wegschneiden.
Liebe Zuschauer, das war jetzt richtig heftig, was da so alles kam, was möglich ist mit Remote Viewing und wie ein Mensch so gelassen darüber sprechen kann, über so ein Werkzeug, was doch recht gigantisch ist und offensichtlich uns einiges abverlangt. Es ist nicht einfach mal so im Vorbeigehen zu erlernen und anzuwenden. Vielleicht interessieren Sie sich weiter, schauen Sie auf der www.rv-akademie.de nach Kursen, nach Literatur von Manfred Jelinski und anderen. Ich danke für Ihr Interesse und freue mich, wenn Sie es wieder einschalten bei Neue Horizonte TV.